Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit. Ein Podcast von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Präsentiert von Lisa Zeitz und Sebastian Preuß. Folge 3. Alte Medien und neue Medien. Michael Roth im Gespräch mit Sebastian Preuß.
Aus meiner Sicht ist das 15. Jahrhundert ein Jahrhundert der Medienrevolution, wie unser Jahrhundert auch eins ist. Deshalb ist es uns, glaube ich, in den letzten Jahren viel näher gerückt, als es früher der Fall war.
Sagt Michael Roth, stellvertretender Direktor des Kupferstichkabinetts bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Mein Name ist Sebastian Preuß und ich begrüße Sie herzlich zu der dritten Folge des Weltkunst-Spezialpodcasts zur Ausstellung Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit. Mit Ihnen, Herr Roth, möchten wir heute über das Thema alte Medien, neue Medien sprechen, denn die in der Ausstellung behandelte Zeit zwischen 1400 und 1500 ist eine Zeit, die auch aus heutiger Sicht noch einer grundlegenden medialen Revolution gleichkommt. Es geht um die Entwicklung der Druckgrafik, eigentlich auch um die Erfindung der Druckgrafik, also der reproduzierbaren Bilder und der Buchkunst, die in der Ausstellung völlig gleichbedeutend neben den großen Altarbildern, den Skulpturen und Goldschmiedewerken gezeigt werden. Wie war der Beginn dieser neuen Kunst auf Papier?
Aus meiner Sicht ist das 15. Jahrhundert ein Jahrhundert der Medienrevolution, wie unser Jahrhundert auch eins ist. Deshalb ist es uns, glaube ich, in den letzten Jahren viel näher gerückt, als es früher der Fall war. Im 15. Jahrhundert werden die ersten Früchte der Erfindung des Papiers im europäischen Raum geerntet. Und genau in der Mitte des 15. Jahrhunderts, nämlich etwa 1455, kommt mit der Gutenberg-Bibel das erste gedruckt mit beweglichen Lettern gedruckte Buch auf den Markt. Und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gibt es dann enorme Bestrebungen, auch Bilder in diese Bücher reinzubekommen. Und das ist eine ganz schöne Entwicklungslinie, die wir auch versucht haben, mit relativ kompakten Beispielen in der Ausstellung zu belegen.
Sie haben das so fast en passant gesagt, die Entwicklung des Papiers. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären?
Ja, Papier ist ein Stoff und ein Bildträger, den wir heute alle sehr gut kennen, aber der ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er wurde im späten 14. Jahrhundert im Bereich nördlich der Alpen überhaupt erst eingeführt. Also ab 1270, 80 gibt es Papier in Italien und ab 1390 in Nürnberg, wo mit der Papiermühle von Ullmann Stromer die erste Papiermühle im Bereich nördlich der Alpen greifbar wird.
Für was wurde denn das Papier nach seiner Entwicklung benutzt zunächst?
Man weiß, dass bereits im 14. Jahrhundert einige Kanzleien Papier aus Italien importiert haben. Also es wurde tatsächlich schon für den Schriftverkehr benutzt, also für alle Bereiche, für die man vorher Pergament brauchte. Und dann nach der Gründung der Papiermühlen nördlich der Alpen wurde natürlich relativ schnell relativ viel von diesem Stoff verfügbar. Und Papier war relativ billig und ist es ja heute noch. Und deshalb konnten sich viele Gewerbe auch damit überhaupt das beschäftigen. Was kann ich damit machen? Ich habe einen neuen Träger, der ist billig, der ist leicht, den kann ich gut transportieren. Was kann ich damit machen? Und es kamen relativ bald Leute auf die Idee, da Bilder drauf zu drucken, in verschiedenen Verfahren.
Wie lange wurde denn das Pergament noch benutzt und für was? Also Pergament aus den Tierhäuten.
Pergament wird zum Teil heute für Urkunden noch benutzt, aber das ist natürlich eine relativ antiquierte Verwendungsform, aber bis weit ins 15. Jahrhundert hinein und auch ins 16. Jahrhundert hinein wurde Pergament auch als alternativer Bildträger und Schriftträger benutzt. Also im ganzen Handschriftenbereich zum Beispiel, auch in illuminierten Büchern, ist das Pergament weiterhin ein wichtiger Beschreibstoff.
Die Druckgrafik des 15. Jahrhunderts oder überhaupt die Druckgrafik fing ja mit dem Holzschnitt an zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Wer hat den entwickelt und wie kam es dazu? Was waren da die Hintergründe?
Ja, man weiß das nicht so genau, wer den entwickelt hat. Das sind die Kunst des 15. Jahrhunderts ist in wesentlichen Bereichen eine anonyme Kunst. Der Holzschnitt ist wahrscheinlich so um 1400 etwa entstanden. Viele frühe Holzschnitte kommen aus dem klösterlichen Bereich, sind also benutzt worden als Devotionsbilder, als Behelfe fürs häusliche Gebet, als Mitbringsel von Wallfahrten und so weiter. Holzschnitt ist ein Reliefverfahren. Es wird in einen Holzblock eine Darstellung wie beim Stempelschnitt mehr oder weniger ausgeschnitzt, sodass die erhabenen Teile drucken.
Sieht man sich die frühesten Holzschnitte an, dann erkennt man recht schnell, dass die Künstler noch irgendwie mit der neuen Bildtechnik ringen. Was waren denn die Herausforderungen dieses neuen Mediums, dem Bilder abzuringen?
Die frühen Holzschnitte versuchen, Bilder irgendwie systematisch aufzunehmen. Die Künstler orientieren sich an Bildern, die sie gesehen haben, auf Tafelbildern und schneiden die nach. Im Wesentlichen allerdings in den Umrissformen. Also der frühe Holzschnitt rechnet ganz dringend damit, dass die Druckerzeugnisse nachher noch koloriert werden. Darum gibt es im frühen Holzschnitt auch kaum Schraffuren, sondern es werden Felder freigelassen, die dann von Briefmalern, wie die Leute heißen, koloriert werden.
Und wie entwickelt sich dann das, dass daraus wirklich bedeutende Kunst auch wird?
Naja, in der Reduktion auf wenige Umrisslinien liegt ja schon eine ganz erstaunliche künstlerische Leistung. Wir bewegen uns im frühen 15. Jahrhundert in dem sogenannten internationalen Stil. Der war sehr geprägt von schwingenden Linien, wogenden Formen. Und das haben diese frühen Holzschneider durchaus kongenial erfasst und in einfache Züge umgewandelt, die dann die Grundlage waren für die spätere Kolorierung.
Und wer war der erste Künstler, den man so fassen kann als Künstlerpersönlichkeit unter den Holzschneidern?
Ja, es gibt Werkgruppen. Es gibt keinen einzelnen Holzschneider. Es gibt wenige frühe Daten, bei denen auch immer die Frage ist, wie authentisch die sind und so. Es gibt nicht den Erfinder des Holzschnittes. Das kann man einfach leider nicht so sagen. Wir wären froh, wenn wir ihn hätten.
Dann gab es ja noch einige andere Techniken. Manche der Techniken der Frühzeit, die sind ja später, wenn ich es richtig erfasst habe, nicht mehr so in Gebrauch gewesen. Können Sie das noch ein bisschen schildern?
Ja, die beiden, die zweite Haupttechnik ist der Kupferstich. Mhm. Ich habe vorhin kurz erwähnt, wie der Holzschnitt gemacht wird. Das ist insofern ganz wichtig, als der Kupferstich genau andersrum funktioniert. Da werden Linien in Kupferplatten eingraviert und dann wird Farbe in diese Rinnen gestrichen, die Platte wird poliert und dann wird ein feuchtes Papier aufgelegt und das wird über eine Walze dann auf die Platte gepresst, sodass die Platte die Farbe aus den Rillen herauszieht. Das ist eine wesentlich feinere Technik. Die Technik wurde auch in erster Linie und am Anfang ausschließlich von Goldschmieden betrieben, die diese Tradition des Gravierens ja schon kannten. Die haben nur irgendwann rausbekommen, dass man diese Gravierung auch dazu nutzen kann, damit zu drucken, in Grenzen. Weil die Auflagen zum Beispiel waren relativ gering, weil die Kupferplatte sich durch den relativ hohen Druck, den man auch beim Anpressen braucht, relativ schnell abnutzten. Und die haben anfangs extrem fein gearbeitet. Also wir haben in der Ausstellung zum Beispiel einige Beispiele vom Meister der Spielkarten. Sie sehen auch einen anonymer Meister, aber der hat ein Oeuvre hinterlassen, das es erlaubt, eine Künstlerpersönlichkeit zu fassen, nur deren Namen hat man nicht. Und diese Kupferstiche sind extrem fein, ziseliert und haben ganz feine, samtige Oberflächen. Das sieht ganz wunderbar aus und wenn man einen guten, frühen Abdruck hat, dann ist man heute noch hin und weg. Wir haben auch im Katalog einen Frontispiece von einem Kupferstich, der keine 10 cm groß ist und den kann man seitenfüllend hochziehen. Die Sache ist nur die, dass das nicht sehr wirtschaftlich ist. Diese Kupferstiche drucken sich relativ schnell aus und dann muss man entweder nachstechen, dabei gehen aber viele Tonwerte verloren, oder man muss was Neues machen.
In welcher Zeit bewegen wir uns jetzt zum Beispiel mit dem Meister der Spielkarten? Das ist ja schon ein bisschen später als 1400, oder?
Das ist in den 1430er und frühen 40er Jahren.
Das ist ja die Zeit, in der zum Beispiel Stefan Lochner in Köln oder andere Maler schon sehr direkt Jan van Eyck und seine malerischen Revolutionen aufgreifen. Haben wir denn analoge Aufgriffe auch schon in der Druckgrafik?
Ja, wir haben den schon erwähnten Meister der Spielkarten als einen ganz hervorragenden Kupferstecher. Dann gibt es den Meister des Marientodes, sind alles Leute, deren Namen man nicht kennt. Mhm. Und andere Meister, die eben auch diese malerischen Entwicklungen durchaus dann umsetzen und auch schon anfangen mit Schatten zu arbeiten, mit Modellierung in den Gewändern und so. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte, zu sehen, wie sich eine Art grafische Sprache entwickelt im Laufe des Jahrhunderts.
Wer hat diese Blätter gekauft? Was hat die Nachfrage angetrieben?
Das ist sehr unterschiedlich. Also beim Holzschnitt ist es tatsächlich so, dass die auch für das einfache Volk wahrscheinlich erschwinglich waren. Leute, die auf Pilgerreisen gingen, brachten so etwas mit. Also der erste nachweislich im Auftrag entstandene Kupferstich ist ein Kupferstich des Meisters E.S., also ein wahrscheinlich Straßburger Kupferstecher der Mitte des 15. Jahrhunderts, der für Klostereinsiedeln zu einem Jubiläum die Einsiedelner Madonna in unterschiedlichen Formaten als Kupferstich gefertigt hat.
Das ist also praktisch eine frühe Form der Kunstdrucke oder der Postkarten oder
der Auftragsarbeiten. Der Auftragsarbeiten. Ich glaube, der künstlerische Anspruch war hoch. Also man hat auch in Einsiedeln nicht ohne Grund den Meister ES genommen, denn der Meister ES war der beste Kupferstecher seiner Zeit. Da wollte man den Besten haben.
Haben die Zeitgenossen damals, hatten die ein Gefühl für diese weitreichende Erneuerung, die es ja bedeutet, reproduzierbare Bilder auf Papier herzustellen?
Ich glaube schon, denn sie kamen dran. Damit geht schon mal los. Also es gibt plötzlich Auflagen. Es gibt ein Bild nicht nur einmal, sondern 50, 150, 300 Mal. Und das hat man natürlich gemerkt. Wir wissen zwar noch nichts über frühe Sammler, aber es muss sie gegeben haben, sonst wären die Werke nicht erhalten. Mhm. Und es gibt auch Modelle, zum Beispiel bei dem schon mehrfach erwähnten Meister der Spielkarten, dass man große Serien herstellte. Und die sind natürlich besonders interessant, wenn man sie komplett hat.
Ja.
Also der Meister der Spielkarten hat zum Beispiel Spielkartenmotive hergestellt. Ob die zum Spielen tatsächlich benutzt worden sind, ist eher unwahrscheinlich, weil es keine erhaltenen Spielkarten von diesem Meister gibt. Nur ein einziges Exemplar von vielen hundert ist mal kaschiert worden, dass man das tatsächlich Spielen hätte benutzen können.
Also es waren sozusagen Bilder von Spielkarten.
Das waren Motive von Spielkarten, die dann auch in anderen Bereichen genutzt worden sind. Zum Beispiel weiß man, weil es erhaltene Beispiele gibt, dass sie zum Beispiel in der Buchmalerei, in der Rahmengestaltung von Rankenwerken und so benutzt worden sind.
Also während sich die großen Erneuerungen des 15. Jahrhunderts in der Malerei ja in den burgundischen Niederlanden vollzogen haben und in Italien natürlich auch in Florenz, war die Druckgrafik ja das große Innovationsgebiet Deutschlands. Das soll jetzt gar nicht patriotisch und nationalistisch klingen, sondern da schritten ja die deutschen Landschaften und der deutschen Territorien schritten da ja voran im Umgang mit diesem neuen Kunstmedium.
Ja.
Gibt es da eine Erklärung, warum sich diese wirklich so nachhaltige Entwicklung ausgerechnet hier vollzog?
Dass vielleicht der Umstand eine Rolle spielt, dass Deutschland auch nie so zentral organisiert war wie andere Territorien. Auch die gesellschaftliche Struktur war, glaube ich, etwas durchlässiger als in anderen Bereichen. Und durch die sehr unterschiedlichen Zentren, also im 16. Jahrhundert kann man das ganz klar sehen, dass es auch genutzt wurde, Dinge in Auflagen zu haben, um sie an verschiedenen Orten zur Verfügung zu haben. Zum Beispiel die Ehrenpforte von Kaiser Maximilian. Das ist ein Riesenholzschnitt, der dazu auch hergestellt wurde, damit man an verschiedenen Orten diesen Holzschnitt sehen kann. Das kann ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Es kann aber auch mit einer gewissen Ingenieursaffinität zu tun haben, die hier vielleicht besonders ausgeprägt war. Wobei natürlich die Erfindungsleistung der druckgrafischen Techniken wurde natürlich auch sehr national diskutiert.
Das 15. Jahrhundert ist ja eine Epoche auch der internationalen Beziehungen, auch in der Kunst ist das sehr wichtig, große Fernbeziehungen, Motivübertragung, Stilübertragung. Wie hat sich denn die deutsche Druckgrafik in Europa ausgebreitet?
Unmittelbar. Ja. Also man kann sagen, gegen Ende des Jahrhunderts, Dürer ist der erste Superstar der Grafikszene. In gewisser Weise ist er der Jimi Hendrix der Grafikszene. Er war, als er die Apokalypse herausgegeben hat, war er 27. und er war von dem Moment an bekannt in Europa. Und er ist auch ganz schnell kopiert worden in anderen Techniken. Also das hat sich relativ schnell verbreitet. Ich habe vorhin den Meister ES erwähnt, also auch da war es schon so, dass man im süddeutschen Raum mitkriegte, wer gut war und wer was gemacht hat. Also den, und es hat dann auch relativ bald Handel gegeben. Deutsche Städte hatten Niederlassungen in Italien und dort wurde das auch wahrgenommen und umgekehrt kam natürlich auch Kunst aus Italien nach Deutschland.
Was waren denn die Kriterien der künstlerischen Entwicklung? Worin haben die Künstler sich in dieser kurzen Zeit verbessert?
Ein ganz auch in der Ausstellung verfolgtes Thema ist ja die Entwicklung des Bildes im gedruckten Buch. Mhm. Da ist es ganz interessant zu sehen, dass man mit relativ wenig Beispielen zeigen kann, dass man zunächst mal, als die Gutenberg-Bibel gedruckt war, ist ein reines Textbuch, kam relativ schnell der Wunsch auf, irgendwie Bilder zum gedruckten Text. Man musste die unterschiedlichen Druckverfahren miteinander verknüpfen können. Das war der Buchdruck mit beweglichen Lettern und der Holzschnitt. Der Holzschnitt war im mittleren 15. Jahrhundert auf dem Weg, sich zu emanzipieren, aber er rechnete durchaus noch mit der Kolorierung. Darum mussten die früheren gedruckten Bücher dann auch notwendigerweise nachkoloriert werden. Und im Laufe der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kommen dann Illustratoren immer weiter dazu, eine Sprache, eine Bildsprache zu entwickeln, die auf die Farbe verzichten kann. Das spielt sich im Wesentlichen in Nürnberg ab, im Atelier von Michael Wohlgemuth und Wilhelm Pleidenwurf, mit dem Schatzbehalter und auch mit der Schädelschen Weltchronik, dann 1493. Und dann kommt Dürer mit 1498, der tatsächlich es schafft, die Qualitäten des Kupferstichs, von denen ich vorhin kurz sprach, nämlich wirklich mit der Linie zu arbeiten und keine Farbe mehr zu brauchen, in den Holzschnitt zu übertragen. Das ist handwerklich unglaublich kompliziert, aber er hat es eben tatsächlich geschafft, die Linie als Gestaltungsmittel im Holzschnitt dann fest zu etablieren. Das ist eben unmittelbar wahrgenommen worden.
Um 1454, 55 die Erfindung von Johannes Gutenberg mit des Buchdrucks mit den beweglichen Lettern. Ich glaube, wirklich ein kulturtechnisches Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Können Sie uns da noch mal ein bisschen die Hintergründe schildern?
Also Dürer kommt nach Mainz zurück in den späten 40er, frühen 50er Jahren und gründet dann mit Johann Fust und Peter Schöffer eine Kooperation zur Fertigstellung eben dieser Erfindung. Und man hält die Sache, glaube ich, sehr lange geheim und man geht mit einem Riesenprojekt an den Start, nämlich mit der Bibel. Möglicherweise auch aus marketingtechnischen Gründen. Man fängt eben nicht klein an, gibt einige wenige Vorläufer, aber die können wir jetzt mal ausblenden, weil man auch zeigen will, was man schaffen kann. Also man druckt dann eine ganze zweibändige Bibel in einer Auflage von wahrscheinlich 180 Exemplaren. Also man weiß von etwa 150 Exemplaren auf Papier und 30 auf Pergament und geht damit in den Markt. Und man hat erst in den 1980er Jahren einen Brief von Ennea Silvia Piccolomini, dem späteren Papst Pius II., gefunden, in dem er einem Kardinal mitteilt, er hätte in Frankfurt einen Mann getroffen, der hätte ihm Seiten gezeigt, die seien so klar gewesen, die hätte er ohne Brille lesen können. Und das waren offenbar Bögen von der Gutenberg-Bibel. Und man müsste sich wohl schon einigermaßen beeilen, um da noch ein Exemplar subskribieren zu können.
Also das war eine echte Sensation,
ja,
weit
absolut.
Über Deutschland hinaus.
Absolut.
Wie hat Gutenbergs Entwicklung sich auf die künstlerische Gestaltung der Bücher ausgewirkt?
Was grundsätzlich neu ist bei einem gedruckten Buch, ist, dass viele auf einmal fertig werden. Also man hat plötzlich eine Auflage. Und das hat zur Folge, dass man auch die Nachbereitungsprozesse irgendwie organisieren muss. Weil man kann auch nicht 10 Lagen fertig machen und mit der 11. noch mal warten. Das Buch ist erst fertig, wenn alles zusammen ist und alles fertig. Und dann kann man es auch erst richtig verkaufen. Und darum müssen sich ganz neue Vertriebs- und Herstellungsorganisationsformen finden. Und das hat man relativ schnell ziemlich gut in den Griff gekriegt. Wir haben im Kupferstichkabinett eins von zwei Lehrbüchern wie man solche Randverzierungen ausführen kann. Da sind in 12, 15 Schritten die einzelnen Arbeitsschritte dargelegt und illustriert, wie man zum Beispiel eine Blattranke anlegt und mit auf hohem Niveau dann fertig kriegt. Das war eine Folge dieser Auflagengeschichte. Man musste Leute daran führen, dass sie in relativ kurzer Zeit handwerklich und künstlerisch hervorragende Leistungen zu Pergament und Papier bringen konnten.
Was sind denn Höhepunkte der neuen Buchkunst? Ich glaube, einige davon werden ja auch in der Ausstellung gezeigt.
Ja, wir haben glücklicherweise das Exemplar der Gutenberg-Bibel aus der Staatsbibliothek zu Berlin, die als eins der schönsten, wenn nicht das schönste erhaltene Exemplar der Gutenberg-Bibel überhaupt gilt. Da dürfen wir ein Band zeigen, sind da sehr froh drum. Und wir können eben tatsächlich auch das kleine Lehrbuch zeigen, das absolute Gegenteil ist. Das sieht aus wie zerknüllt. Das ist benutzt worden von Handwerkern. Das ist ein Pergamenteinband, der richtig knauserig ist. Und das liegt daneben. Aber ohne dieses Buch hätte es das andere so nicht realisiert werden können. Das ist einfach eine tolle Sache. Dann gibt es, nachdem das Bild dann im Buch gelandet ist, ein sehr schönes, schmales Büchlein, das wir auch ausstellen können, den Ackermann aus Böhmen. Das ist das erste Buch mit großformatigen Holzschnitten. In dem fortschreitenden Jahrhundert spielen plötzlich dann auch Reiseberichte eine Rolle. Ein ganz hervorragendes Beispiel ist die Reise ins Heilige Land von Bernhard von Breidenbach, ein Buch, das auch mit Ausklappabbildung arbeitet. Da hat man dann plötzlich ganz großformatige Holzschnitte produziert. Breidenbach hat extra einen Zeichner mitgenommen auf seine Pilgerfahrt, der dann an besonderen Orten Stadtansichten hergestellt hat. Deshalb verdanken wir diesem Buch die erste Ansicht von Jerusalem.
Die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts steht in der Druckgrafik ja ganz im Zeichen von Martin Schongauer. Er ist ja da eine der ganz überragenden Figuren. Worin lag seine Bedeutung?
Der frühe Kupferstich arbeitet ja mit diesen sehr engen tonalen Werten, mit sehr schönen Modulationen und hat aber das Problem, dass er nicht sehr dauerhaft keine gleichbleibende Qualität produzieren kann. Und Schongauer war ein hervorragender Maler, ein hervorragender Künstler, ein herausragender Zeichner, das kann man in der Ausstellung auch sehen. Schongauer hat Elemente aus seiner eigenen Malerei und auch aus der damals führenden niederländischen Malerei in seine Linienkunst überführt. Und er hat auch technische Verfahren gefunden, wie man das in einer relativ durchgehend gut abdruckenden Auflage produzieren kann.
Ist das denn eine Legende oder ist das nachgewiesener Fakt, dass selbst Michelangelo so von seinem Kupferstich des von Dämonen gepeinigten Antonius so fasziniert gewesen sein soll, dass er ihn kopiert hat?
Ja, das ist überliefert. Das ist bekannt. Also ich meine, dieser Kupferstich ist großartig und nimmt dann letztlich auch die kleinen Monster von Hieronymus Bosch in gewisser Weise etwas vorweg und hatte eine sehr weite Wirkung.
Die Druckgrafik, vor allem, glaube ich, der Kupferstich, haben ja auch die Rolle gespielt, dass sie Motive, Ikonografien, Kompositionen und auch Stile über größere Entfernungen transportiert haben. War das ein ganz bewusster Akt oder waren das einfach Darstellungen, die einfach zirkulierten und dann aufgegriffen worden sind?
Ich glaube beides. Ich glaube, man hat durchaus bestimmte Motive zitiert, um zu zeigen, dass man sie kannte. Das ist in der früheren Malerei ganz, ganz offensichtlich, wenn bestimmte Motive von Roger van der Weyden zum Beispiel plötzlich in Bildern oder in Glasmalerei auftauchen. Da nutzt jemand eben diese Motive, um auch zu zeigen, auf welchem Niveau der Information jemand ist. Bei der Schongauer-Rezeption sind es einmal die ganz hervorragenden Vorlagen, die Schongauer geschaffen hat. Und zum anderen ist es auch so, dass man, glaube ich, zeigen wollte, dass man das kannte.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Michael Roth. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Ausstellung Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Buchen Sie jetzt Ihr Ticket unter smb.museum/tickets.